Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 177 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist Anne und ich begrüße euch zur dieswöchigen Schwimmshow im Großen und im Kleinen. Wir werden über ganz, ganz viele Sachen reden. Das meiste davon hat mit Emotionen, mit Siegen, mit Niederlagen, mit knappen Rennen zu tun. Das sind die Schwerpunkte in dieser Folge. Genauso aber auch, das habe ich euch ja letzte Woche versprochen, werden wir sprechen über den Verbandstag des Deutschen Schwimmverbandes. Und es war im Großen und Ganzen gut, dass wir eine Woche gewartet haben, denn es haben sich noch weitere Entwicklungen ergeben, die nur nicht zum Positiven ausgelegt werden können, sondern eher für großes, großes Stirnrunzeln gesorgt haben. Dazu kommen wir aber später, denn vorher nehme ich euch mit in meine Trainer-Schwimmer-Woche der vergangenen 7 Tage, wie lang so eine Woche dann halt eben so ist. Und es hat sich dort ganz stumpf einfach wirklich alles ums Schwimmen gedreht. Noch etwas mehr als sonst, bin ja sonst eh kein Feind des Wassers, möchte ich mal sagen, und des Chlorigen schon gleich gar nicht. Hatte immer so ein bisschen was Heimeliges, wenn das Badezimmer zum Beispiel mit so ein bisschen Chlorreiniger geputzt wird und denkst gleich, alles klar, wo ist die Badehose? Let's go ins Wasser. Aber es wurde ein Geburtstag gefeiert am Wochenende, bei dem wir Gläser bemalen durften. Und wie das so ist, wenn sich da verschiedene Schwimmer zusammentreffen, zusammenrotten, dann hat das Ganze einen schwimmerischen Bezug. Und da ich jetzt nicht der unfassbar kreativste bin, den es so gibt auf der Welt, habe ich mir Inspirationen geholt von den Mitmalenden, die ihrerseits schon diverse Leinen und schwarze Tees auf die Gläser gezeichnet hatten. Es war dann also schon weg die Idee, die ist auch so super naheliegend. Stattdessen durfte ich dann den Glasboden als Badekappe verkleiden, bekritzeln mit einer Schwimmbrille und war am Ende doch ziemlich stolz auf das Ergebnis, ähnlich wie das vermutlich auch ein 4-Jähriger auf seine erste Zeichnung gewesen wäre. Für mich ein großes Ding, war mal wieder schön und also Schwimmen ist überall dann mal eine Rolle wert. Außerdem haben wir im Trainerteam, die wir die Leistungsgruppe gerade betreuen, in der vergangenen Woche echt nochmal diskutiert, ohne da jetzt zu einem finalen Ergebnis zu kommen, weil ich, also zumindest kann ich beide Sachen verstehen, würde aber schon eher meinem Standpunkt beipflichten und wir gucken mal, was passiert. Dieses Wochenende sind die Leistungsgruppensportler, die ja mir und meinen beiden Co-Trainern seit einigen Monaten, ich glaube seit 2 Monaten anvertraut sind, in Braunschweig bei der Weihnachtsgala unterwegs. Und jetzt war natürlich die Frage, ey, sind die letzten 4 Trainingstage, bevor es dann Freitag im Schwimmbad dort im Heidbergbad losgeht, was machen wir denn eigentlich jetzt nochmal in der Woche vorher? Und na, gab es dann im Großen und Ganzen 2 Lager. Ich war Lager, ey, wir sollten schon die Woche ein bisschen runterfahren, einfach damit sie nicht voll auf die Nase fallen am Wochenende. Und das andere Lager war, nee, wir schwimmen da ziemlich gut ran, das Training ist ein bisschen wichtiger. Kann man jetzt viel in die Trainingstheorie einsteigen? Die sagt eigentlich schon relativ klar, Makrozyklus mit einem Highlight beenden, mit einem Erfolgserlebnis, großer Wettkampf, wo eh die Konkurrenz stärker ist, wenn man so ein bisschen auf die Nase fällt. Also nicht das Ding dominiert oder einfache Sieger einfährt, sondern sich das wirklich hart erarbeiten muss und sich belohnt für den Trainingsfleiß. Deswegen, meiner Meinung nach, wäre auch angeraten, dass wir wirklich runtergehen, Intensität hochlassen, Meterzahl ein bisschen runter, und uns dann dort zum Wettkampf hin gut präsentieren. Das konnte man natürlich auch anders sehen und sagen, ey, wir haben eh Trainerwechsel, wir sollten sehen, dass wir die Intensität hochhalten. Das Ziel liegt ja eigentlich ganz woanders. Kann man auch vermarkten, muss man dann eben einfach entsprechend verkaufen. Einfach in Anführungsstrichen muss man dann verkaufen in den Sportlerinnen und Sportlern. Ich bin gespannt, wie es ausgehen wird am Ende, also was dann dort Samstag, Sonntag für Zeiten im Protokoll auftauchen werden und wie sich die Kids dort generell schlagen, nachdem wir ja nur auf 25 Meter Bahn trainieren und 9x400 waren ja letztens schon das Ende der Fahnenstange beziehungsweise die längste Strecke, die wir jemals geschwommen sind oder die längste Serie, die wir jemals geschwommen sind. Hat mir ein bisschen Schweißperlen auf die Stirn getrieben. 50 Meter Bahn, anderer Schnack, gucken wir mal, was dabei rauskommt. Denn direkt die Woche danach, also jetzt ab Montag, ist ja dann auch schon die letzte Trainingswoche vor Weihnachten. Ich glaube, in Hamburg ist ab Donnerstag sind auch Ferien, also Mittwoch der letzte Schultag. Gab es dann auch, kennt das vermutlich so aus seinem Verein, wie wird diese letzte Woche vor den Ferien gehandhabt? Klar gibt's irgendwann ein Weihnachtstraining, aber die Frage ist jetzt natürlich, machst du jeden Tag irgendein Bohai? Wie lange nimmst du die kompletten 2 Stunden nur Spiel und Spaß? Machst du 1 Stunde noch Training, 1 Stunde Spiel und Spaß, nur so ein bisschen Springen hinten ran und so weiter und so fort? Auch darüber gab es ein paar Diskussionen, weil muss natürlich abgesprochen werden, nicht, dass jeder jetzt in seiner letzten Trainingseinheit dann nochmal Halligalli macht und die Sportler im Prinzip mehr oder weniger eine ganze Trainingswoche verlieren. Das wäre ja auch super ärgerlich. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir das letzte Training nochmal freudvoll gestalten werden mit diversen Staffeln und Spielen und allem möglichen drumherum, allem möglichen Brimborium. Mal gucken, werde ich dann nächste Woche davon erzählen, wie das so war. Aber es ist dann wieder sehr, sehr spannend zu sehen, auch wie das so in den Vereinsgruppen gehandhabt wird, wenn dann alle irgendwie mit Spaß und mit Klamotten, mit T-Shirt, und dann wird vom Beckenrand gesprungen und vom Sprungturm gesprungen und dann liegen Gummireifen im Wasser und so weiter und so fort. Wenn da wirklich eine Woche nur noch Party in the Pool ist, ich bin da nicht so riesen Fan von, weil das nutzt sich irgendwann dann auch ab, und wer da in einer Leistungsgruppe mal wirklich war, wo dann 2 Stunden Training sind, bei einer Stunde bin ich ja noch mit dabei bei der letzten Einheit, dass man da die ganze Stunde nimmt. Aber du kannst nicht 2 Stunden nur Spiel und Spaß machen und sagen, hier sind 10 Ringe und springt vom 3-Meter-Turm und dann beschäftigt ihr euch schon. Das funktioniert spannenderweise halt irgendwie so gar nicht. Naja, und jetzt haben wir uns darauf geeinigt, dass wir nächste Woche noch einen Abschlusstraining machen, wo es dann Spiel und Spaß gibt mit ein bisschen Trainingsinhalt. Und dann gehen wir alle zusammen in die Weihnachtspause und sehen uns, ich glaube, es müsste der 6. Januar oder sowas sein, sehen wir uns dann wieder. Parallel dazu ging es auch für mich selber im Wasser von links nach rechts, von vorne nach hinten, von Wand zu Wand, wie auch immer man das nennen will, von T zu T, ist ja an beiden Enden eins aufgemalt. Und letzte Woche Donnerstag hat sich das mal richtig, richtig gut angefühlt. Eigentlich war ich da on the road to 5 Kilometer, habe mich dann aber nicht getraut. Wir fangen 20 Uhr an. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber das ist für einige ja auch völlig unvorstellbar. Wir fangen 20 Uhr an mit dem Training bei uns im Langenese. Liegen manche schon im Bett oder sonst irgendwas. Und ursprünglich war das mal geplant bis 21.30 Uhr. Das hat sich dann noch in meiner Zeit so auf Richtung 21.40 Uhr, 45 hinausgezögert. Da sind wir jetzt auch geblieben, dass wir gerne auch mal so die Tendenz entwickeln bis 21.45 Uhr. Mit dem Hinkefuß dran aber, dass wir um 22 Uhr geduscht, gepackt aus der Halle raus sein müssen, weil dann fängt die Nachtschicht an, wirklich dort zu putzen und sauber zu machen, und die wollen auch irgendwann Feierabend haben. Also habe ich mich dann letzte Woche um 21.50 Uhr nach 4.800 Metern nicht getraut, nochmal 200 Meter on top zu schwimmen und dort 5 Minuten unterwegs zu sein. Ich dachte, wir wollen es jetzt auch nicht überstrapazieren, nachher kappen die uns da hinten raus die letzte Viertelstunde oder 10 Minuten. Das wäre schon ärgerlich, das summiert sich auf und macht so ein Training doch nochmal oder hebt das Ganze auf ein etwas anderes Level. Ich finde, macht einen Riesenunterschied, ob es 90 Minuten oder 100 Minuten sind. Von 100 zu 120 ist nochmal ein ganz anderer Schnack. Also gut, 4,8 mit der Hauptaufgabe, und jetzt kommt die Denkaufgabe für euch. Ich habe das aufgeschrieben, das war nicht so einfach. Also wir sind dreimal 1000 Meter geschwommen, da geht die Kinnlade runter, aber es war ein bisschen farbig gestaltet. Die 1000 Meter waren eingeteilt in 200 Kraul, gefolgt von 150 Rückenbeine mit technischer Übung, gefolgt von 1x50 Hauptlage mit Paddles. Dann kommen 150 Kraul, 100 Meter Rückenbeine mit technischer Übung, Rückenbeine im Wechsel mit technischer Übung, dann 2x50 Hauptlage mit Paddles, und der letzte Block sind 100 Meter Kraul und 3x50 Hauptlage mit Paddles. Wenn ihr da jetzt vergessen habt, womit es angefangen hat, dann kann ich euch trösten, damit seid ihr nicht alleine, das ging vielen so. Und was mich am meisten gestört hat daran, in diesem letzten Dreierblock, es werden ja nicht kontinuierlich immer 50 Meter weniger und am letzten 51er mehr, in diesem letzten Block fehlen dann einfach 50 Meter mit Rücken, Beine und technischer Übung im Wechsel. Dann wären es auch 1050 Meter gewesen. Ey, nicht so schlimm, dafür wäre das System konsistent und in sich stimmig gewesen. Es war eine wilde Nummer, und ich dachte jetzt, bevor wir da lange diskutieren, bin ich dann einfach immer schon vorgeprescht und vorgeschwommen, und die ersten 2 Runden habe ich auch nicht ganz fehlerfrei auf die Reihe gekriegt, aber die 3. passte dann, und dann summierte sich das am Ende so. War auf jeden Fall sehr, sehr amüsant und eigentlich richtig, richtig gut angefühlt. Also da war irgendwie mal alles gestimmt, wie das manchmal so ist. Völliges Kontrastprogramm am Montag, da passte gar nichts. Nichts gefühlt, kein nada, niente. Habe ich überlegt, ob nach 60 Minuten einfach Schluss ist. Oh, du hast so Tage, ist egal, war Montag, mal gucken, wie es heute am Donnerstag läuft. Es waren also bunte Wochen im und am Wasser. Außerdem das Jahresende naht. Und an der Stelle möchte ich dann nochmal sagen, bevor wir in die harten Themen einsteigen, vielen, vielen Dank für euren andauernden Support, für all das, was ihr da lasst an Kommentaren, an Herzchen, an Bekundungen, an Bewertungen, an Sternchen. Dass diese Community hier so wohlwollend ist und so lieb und so nett, das weiß ich, das ist nicht selbstverständlich, gleich gar nicht, wenn man irgendwas ins Internet bläst. Auch nicht, wenn dort die YouTube-Streams bei einer DJM, bei einer DKM, dass das alles gesittet ist, alles lieb, alles freundlich, finde ich total super, finde ich wirklich, wirklich schön, dickes, fettes Lob an euch da draußen, so macht das Ganze auch Spaß und ich freue mich, wenn wir zusammen weiter daran arbeiten, den Schwimmsport groß zu machen, dass ihr auch Teil dieser Community seid, dass ihr auf Social Media interagiert und dass ihr Teil dieses Supporter-Pools seid, der das Ganze auch finanziell unterstützt. Natürlich, ohne Geld geht das nicht, müssen wir auch nicht um den heißen Brei drumherum reden, der ganze Bums hier kostet Geld. Vom Hosting über die Webpräsenz, über die Fotos, über die Nachbearbeitung, über die Reisen, über alles, alles Mögliche. Wenn das in vernünftiger Qualität sein soll, dann kostet das Geld. Für euch ist das Ganze hier gratis bzw. auf Spendenbasis. Wenn ihr euch beteiligen möchtet in diesem Supporter-Pool oder der Community, dann unter paypal.me/swimcast, ist auch unten in den Shownotes nochmal verlinkt, könnt ihr gerne 1 Euro in die Badekappe werfen. Es zaubert wirklich jedes Mal ein fettes, fettes Lächeln ins Gesicht. Wenn ihr sagt, ey, kann ich nicht, wir haben selber genug zu tun, musste 3 Schwimmanzüge kaufen, musste 5 Badehosen holen, Wettkampffahrten, Trainingslager. Verstehe ich das auch? Dann lasst Herzchen da, Kommentare, Likes, all das sorgt dafür, dass der ganze Spaß hier sichtbarer wird. Damit genug der Vorrede, der ein oder andere mag wieder einwerfen. Viel zu lang, interessiert mich eigentlich gar nicht. Es gibt Kapitelmarken, könnt ihr vorspulen. Wir kommen zu den News der vergangenen Woche. Ja, und es ist gar nicht nur unbedingt die letzte Woche, es ist auch die letzte und vorletzte Woche. Denn die Mitgliederversammlung des Deutschen Schwimmverbandes hat getagt und hat wesentliche Weichen gestellt. Das hauptamtliche Präsidium war dann hauptamtliche Vorstand, Präsidium, ach Gott, ist egal. Hat sich dort vorgestellt, war dort anwesend, hat sich dann auch nochmal für die jetzt abgeschlossene Strukturreform bedankt, denn der hauptamtliche Vorstand, der dort jetzt eingesetzt ist, mit dem Vorstandsvorsitzenden David Profit, wird das Ganze begleitet von einem ehrenamtlichen Präsidium. Die haben sich nochmal ausführlich, explizit bedankt bei den bisherigen Vorständen Kai Morgenroth, Wolfgang Grubhieper, die das in den letzten Jahren begleitet haben und diese Strukturreform auch eingeleitet und letztendlich hiermit zum Abschluss gebracht haben. Damit wird der DSV jetzt also wirklich seit 1. November durch 2 Posten, ab 1. Januar durch Christian Hansmann mit 3 Köpfen im Vorstand vollzählig hauptamtlich geführt. Und die Arbeitspakete werden nicht kleiner für diesen Vorstand, denn es gab ein beherrschendes Thema auf dieser Mitgliederversammlung und das ist der Bericht der Aufarbeitungskommission zum Thema sexueller Missbrauch im Schwimmsport, sexuelle Gewalt im Schwimmsport. Und dazu gab es einen Leitantrag vom Präsidium und dem Vorstand, der mit 411 Stimmen einstimmig angenommen worden ist. Und da steht unter anderem drin, Zitat, dass bis Ende 2025 ein umfassendes Schutzkonzept für den Schwimmsport konzipiert wird, das präventive Regelungen gegen Gewalt und Machtmissbrauch auf allen Ebenen des Schwimmsports implementiert. Wir erinnern uns zurück, es gab ja dann in diesem Aufarbeitungsbericht, in dem es darum ging, auch unter anderem dann den Kommentar von Wolfgang Grubhieper dazu, dass bisher die Möglichkeiten fehlten auch, Fehlverhalten angemessen zu sanktionieren. Also da waren die Schwerter wahnsinnig stumpf. Von daher hätte ich mir jetzt vielleicht gewünscht, dass dort auch drin steht, nicht nur präventive Regelungen, sondern wir schärfen auch die rechtlichen Konsequenzen, die ein Fehlverhalten haben kann. Die möchten wir verschriftlichen, die möchten wir festhalten. Wir möchten auch, dass Täter nicht nur davon abgehalten werden, sondern wenn es zu einer Tat kommt, auch dafür bestraft und belangt werden. zur Verantwortung gezogen werden. Der DSV-Präsident David Profit äußert sich dann auch in den folgenden Interviews mit unter anderem diesem Zitat. Der Bericht sei eine Zäsur und zu dieser Zäsur gehört es auch, dass wir die Opfer sexualisierter Gewalt im Schwimmsport nicht als Fremde ansehen. Sie gehören zu uns und sie gehören zur Schwimmsportgemeinschaft. Wir haben gemeinsam die Chance und die Pflicht, dafür zu sorgen, dass niemand wegschaut und dass im Notfall Rettungsringe da sind. Das finde ich sehr, sehr gut. Also da hat er ja auch starke Partner an seiner Seite. Das Zentrum für Safe Sport, das von Athleten Deutschland eingerichtet wird und glaube auch schon eingerichtet wurde. Es gibt die Anlaufstelle gegen Gewalt. Also es bewegt sich etwas im Sport, in dieser in der Landschaft allgemein, dass Missbrauchsopfern jedweder Art, sei es jetzt Gewalt, sexuell, psychisch, physisch, Hilfen zur Seite gestellt werden, die dafür sorgen, dass sie Hilfe finden und dass sie mit diesem Fall umgehen können und dass das weitergetragen wird und damit auch die Verantwortlichen irgendwann zur Rechenschaft gezogen werden und das Ganze Konsequenzen hat, was dort passiert. Auffallend finde ich auch, dass tatsächlich die Worte, die jetzt hier gewählt werden, die klingen für mich professioneller, die klingen für mich persönlich auch anders als, also es ist für mich etwas mehr als nur die viele Phrasen, die so aneinandergereiht werden, weil vor allen Dingen der Punkt mit, dass Opfer sexualisierter Gewalt nicht als Fremde angesehen werden, nicht als etwas, das betrifft mich nicht und ja, geh mal weg mit deinem Thema, sondern dass die mit dazugehören tatsächlich. Das finde ich einen neuen Tenor, der mir persönlich auch so bis dahin gar nicht so bekannt war. Und dass auch diese Personen zur Schwimmsportgemeinschaft dazugehören und keine Ausgeschlossenen sind, auch das ist ja etwas ganz, ganz Wichtiges mit Inklusion und solchen Sachen, dass es möglicherweise auch Menschen, Personen, die aufstehen und sich gegen Missstände aussprechen und sagen, ey, mir ist hier ein Leid widerfahren, dass die nicht als Ausgestoßene behandelt werden, sondern dass denen Gehör geschenkt wird und dass klar gemacht wird, ey, das ist richtig, was du sagst, es ist wichtig, was du sagst, und wir nehmen das ernst und du bist weiterhin hier Bestandteil. Jemand anderes ist der Böse und gehört ausgeschlossen, aber nicht du als Opfer. Jetzt gab es tragischerweise vor der Kurzbahn-WM auf sportschau.de einen weiteren Bericht über einen Fall von Gewalt im Rahmen der deutschen Jahrgangsmeisterschaften des vergangenen Jahres, dass das Ganze hier natürlich dann wieder überschattet und man darf jetzt auch nicht vergessen, oder ich habe da manchmal das Gefühl, dass sich dort sofort drauf geworfen wird, sobald etwas an die Öffentlichkeit kommt. Ich verstehe einige der Hintergründe, die da mit am Werk sind, ohne jetzt zu viel sagen zu wollen. Findet es dennoch richtig, dass diese Sachen hier Gehör und eine Präsenz finden? Denn dort geht es um einen Fall, dass unerlaubt, ich glaube, das steht da auch drin in dem Artikel, dass dort mit Trommeln das Rennen angefeuert wurde. Daraufhin wurden dann von einer Person Gewalt ausgeübt gegen den Trommler und die zugehörige Trainerin. Und das wurde dann, glaube ich, auch dort damals bei den Ärzten zur Anzeige gebracht und wurde auch an das DSV-Präsidium weitergeleitet, das sich im weitesten Sinne totgestellt hat und wenig gemacht hat. So steht es dort auch in dem Bericht drin, bis das jetzt wieder ans Tageslicht kommt. Und das steht im krassen Widerspruch zu dem, was hier jetzt eigentlich in diesem Leitantrag ist, dass man das akzeptiert und dass man dem nachgehen will, dass man dort Aktion zeigen will. Also das ist noch ein weiter Weg zu gehen in 2025, bis im November die nächste Mitgliederversammlung ansteht und dann Bilanz gezogen wird, ob denn jetzt ein Schutzkonzept existiert. Und da sind in dem Leitantrag ja, nicht in dem Leitantrag, sondern in dem Aufarbeitungsbericht von der Kommission Wege aufgezeigt worden, wie das Ganze umgesetzt werden kann und umgesetzt werden soll. Und es bleibt weiter spannend, denn das Ganze wird ein bisschen sehr krass viel, könnt ihr euch jetzt Adjektive aussuchen, ad absurdum geführt. Denn es gab eine Entscheidung zum Thema Freiwasserstützpunkte. Wir wissen ja, in Würzburg gibt es einen Bundesstützpunkt Freiwasser, der nach den Missbrauchsvorwürfen gegen Stefan Lurz entzogen werden sollte. Da war gesagt worden, das Ganze ist nicht möglich mit einem Olympiazyklus, Förderung, bla, Bürokratie, hast du nicht gesehen. Machen wir Ende 2024. Geht ja auf jeden Fall weg, ist ja jetzt auch nicht so, dass Würzburg so unbedingt als Talent- und Medaillenschmiede einen Ruf hätte in den vergangenen Jahren. Das kann man, glaube ich, völlig zu Recht zu sagen. Turns out, kommt jetzt raus, David Profit hat sich geäußert und gesagt, ist jetzt vielleicht nicht gerade der beste Zeitpunkt, das zu sagen, aber Würzburg wird noch für 2 Jahre Freiwasser-Bundesstützpunkt bleiben. Und da sind bei einigen mit Sicherheit die Kinnladen runtergeklappt und die Hüte vom Kopf geflogen vor lauter Explosion im Hirn, denn es ist eigentlich nicht mehr zu begreifen. Die Begründung ist hanebüchen. Wirklich, fällt dir nicht mehr viel dazu ein, um das irgendwie schön darzustellen. Ich bin ja immer relativ optimistisch und positiv gestimmt, aber da ist es dann echt kompliziert. Zitat: Magdeburg hat gerade nicht die Kapazitäten, um Freiwasser-Bundesstützpunkt zu werden. Okay, kann man zu Recht so sehen, die sind voll mit Beckenschwimmern. Und wir geben uns jetzt 2 Jahre Denkpause bis zur nächsten Vergaberunde der Stützpunkte. Und dann fragst du dich doch allen Ernstes, worüber denkst du denn jetzt gerade 2 Jahre nach? Zumal völlig klar auch in dem Artikel oder in den Gesprächen gesagt wurde, in München zum Beispiel stehen sie bereit, diesen Stützpunkt zu übernehmen, diese Stützpunktfunktion auszufüllen, mit Olaf Bünde, einen freiwassererfahrenen Trainer, dort auch eingestellt. Und am Beckenrand war ja oder ist noch bis Ende Dezember auch Junioren-Bundestrainer für die Freiwasserathleten. Sheila Schuld dort auch am Beckenrand unterwegs, die mit Strelke Delgado mexikanische Freiwasserathleten im Team haben, generell über die Langstrecken, Simon Brugger hat sich jetzt auch dafür entschieden und so weiter und so fort. Also da gibt es viel, viel Manpower, Infrastruktur, ist ein positiver Weg in den letzten 1,5-2 Jahren, der dort aufgezeigt ist. Die stehen im Prinzip bereit. Und jetzt wird dort eine Begründung vorgeschoben von Magdeburg hat nicht die Kapazitäten und wir müssen 2 Jahre drüber nachdenken. Das klingt jetzt eher so nach, boah, wir müssen mal gucken, wie wir in den nächsten zwei Jahren Magdeburg derart ausgebaut kriegen, dass wir dort auch noch einen Freiwasserstützpunkt haben können. Das, also diese Konzentration auf einen Standort ist doch Quatsch. Also da sind wir uns doch einig, das ist doch totaler Murks. So, also du musst doch an vielen Standorten, das ist ein bisschen wie bei der Altersvorsorge, Finanzportfolio, Aktieninvest, du setzt nicht alles auf eine Karte, das tust du einfach nicht. Du verteilst deine Assets. So, und jetzt ist natürlich völlig klar, du nimmst nicht eine Trainingsgruppe Magdeburg und sagst, na, ihr seid uns ein bisschen zu stark dort konzentriert, Florian, geh du mal nach Hamburg trainieren, Isa, warst du schon mal in Heidelberg, geh nochmal hin, da kennst du die Wege und weißt, wie die Dusche angeht, der Olli, der darf hier bleiben oder wenn er will, kann er nochmal wieder nach Frankfurt gehen, nach Hessen und den Lukas, den stecken wir ganz gerne mal nach München runter, damit dort im Süden auch jemand im Becken schwimmen mit richtig Wumms und internationaler Reputation unterwegs ist. Das machst du natürlich nicht, aber du versuchst doch vielleicht, verschiedene Fachbereiche an verschiedenen Orten zu positionieren. Schon, also taktisch schon ganz klug. Nun gut, der DSV hat sich dagegen entschieden. Und jetzt ist es natürlich unfassbar interessant, in Anführungsstrichen, wie denn so das Freiwasserschwimmen im Deutschen Schwimmverband ab 2025 weitergeht. Das wird nämlich eine ziemlich spannende oder, Klammer auf, kontroverse, Klammer zu, Geschichte. Denn aktuell gibt es keine Freiwasser-Bundestrainer mehr. Wenn man da auf der DSV-Seite mal googelt, dann sind da beide Posten, Junioren und Erwachsene, nicht besetzt, nicht nominiert. Was dann wiederum dazu führt, dann geht Bernd weiter mit seinen Freiwasserspezialisten, mit Florian und mit Olli. Oh Gott, Entschuldigung, bin ein bisschen unterwegs. Mit Florian und mit Olli weiter ins Freiwasser. Eine Leonie trainiert ja schon in Italien und dann gucken wir, wer sich da als zweite Freiwasserspezialistin in den nächsten Jahren herauskristallisiert. Bestimmt irgendjemand, Janet Spivox in Essen zum Beispiel. Aber das doch jetzt hier in Würzburg 2 Jahre noch den Stützpunkt zu lassen, ist, damit gewinnst du nichts, gar nichts, kein Vertrauen, nichts. 2 Jahre sind so lang im Schwimmen, das ist der absolute Wahnsinn. Also wirklich, da fehlen mir die Worte. Das war ein harter Rant. Waren jetzt auch 25 Minuten. Es ist, wie es ist. Musste raus, offensichtlich, denn da brodelt ein bisschen. Das ist nicht gut. Ebenfalls nicht gut, aber wohlverdient ist die nächste Meldung, denn Norbert Warnatsch geht in den Ruhestand. Norbert Warnatsch, eine Trainer-Koryphäe des deutschen Schwimmens, hat über Jahrzehnte hier die Landschaft geprägt und hat am 15.12., also das müsste jetzt am Sonntag sein, seinen letzten Arbeitstag. Bernd Berghahn hat mit ihm in der Elbe-Schwimmhalle schon das letzte Training absolviert, bevor es für ihn nach Ungarn, nach Budapest ging. Dort ist Norbert nicht mitgeflogen, sondern betreut die heimischen Athleten und ist vor Ort geblieben. Und es gab viele, viele Nachrufe, die die beeindruckenden Erfolge von Norbert aufzählen. Da möchte ich jetzt nichts, möchte ich keinen eigenen starten. Werft kurz die Internetsuche an, Google ist euer Freund. Da wird es genug geben, die Bedeutung von Norbert für das deutsche Schwimmen hervorhebt. Vielleicht nur so viel, hat 2008 ja Britta Steffen zu zweimal Olympiagold begleitet, geführt, 50, 100 Meter Freistil, hat mit Franziska van Almsick schon eine Kraul, die erfolgreichste Kraulschwimmerin oder die erfolgreichste Schwimmerin Deutschlands betreut, Weltrekordgold 2002 in Berlin bei den Europameisterschaften, das war mir überhaupt nicht mehr klar, ja, natürlich totale Wahnsinnsshow dort vor heimischer Kulisse so abliefern zu können, war in der DDR mit Jörg Voigte schon erfolgreich gewesen und hat jetzt auch in Magdeburg einen ganz wesentlichen Teil dazu beigetragen, dass Lukas, Isa, Olli, Flo alle dort ihre Erfolge feiern konnten, so wie sie das getan haben. Weil nämlich auch Bernd Berghahn sich mit den Worten zitieren ließ in der Pressekonferenz, dass er Norbert Warnatsch nach Magdeburg geholt hatte, damals 2019, weil ich ihn unbedingt einen Trainer dabei haben wollte, der schon bewiesen hat, dass Deutsche auch Olympiagold gewinnen können. Und das ist das größte Vermächtnis, was du weitergeben kannst. Das hat Norbert gemacht. Er hat weitergegeben, wie man erfolgreich ist, wie man Goldmedaillen gewinnt. Und das ist etwas, das steht nicht in Lehrbüchern, das steht nicht auf irgendwelchen PowerPoint-Folien. Das sind Sachen, die gibst du von Hand zu Hand weiter. Du völlig unterschätzt, aber du musst als Schüler einen sehr guten Lehrer haben, um selber erfolgreich werden zu können. Das erhöht deine Wahrscheinlichkeiten derartig immens. Das ist einer der meist übersehenen Aspekte von erfolgreichen Menschen, meiner Meinung nach. Welche Mentoren, welche Lehrer hatten sie? Also du kannst immer nur hingehen und suchen und versuchen, dir den erfolgreichsten, den besten Lehrer zu suchen, den es gibt, weil dann funktioniert das auch. Und das ist im Prinzip das, was Bernd hier gemacht hat. Und jetzt werden nachfolgende Trainergenerationen natürlich dorthin gucken und sagen, okay, Bernd, wie machst du jetzt dein Training? So, was hast du von Norbert übernommen? Was hast du verändert? Es war auch nicht immer harmonisch, das kommt dort auch raus. Und hat das im Prinzip weitergegeben. Und für mich auch beeindruckend eigentlich für Norbert, dass er über Jahrzehnte hinweg auf den Kraulstrecken erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler hatte, vom Sprint bis zur Langstrecke, wobei er wohl eher im Sprintbereich zu Hause war und dann erst mit Bernd da die Langstrecke hinkam. Und da kann man bestimmt auch viel philosophieren, was der Sprint von damals mit dem Langstreckentraining von heute und mit der Langstreckentechnik von heute gemein hat und zu tun hat. Das gehört woanders hin. Aber in der Summe all dieser Trainingsphilosophie, Technik und Physiologie verändern sich nicht. Die Ansprache an Menschen, wie man sie motiviert und catcht, auch das ist wahnsinnig, wahnsinnig zeitstabil. Und das ist etwas, was dazu führt, dass du im Schwimmen oder in so Individualsportarten über viele, viele Jahrzehnte wahnsinnig erfolgreich sein kannst. In so Mannschaftssportarten, wo viel auch Taktik eine Rolle spielt, ist mir das tatsächlich jetzt nicht geläufig, dass ein Trainer so lange in der absoluten Weltspitze, Spitze, mit unterwegs ist. Norbert Warnatsch geht also in den verdienten Ruhestand, ich glaube 77 inzwischen, sehe mich mit 77 noch nicht am Beckenrand rumlaufen, wenn das nochmal richtig geil wird und vielleicht auch da diverse Auslandsreisen nach Japan und zu den Olympischen Spielen rausspringen, dann gerne. Oder WM-Reisen würde ich auch nochmal mitnehmen. Und das soll das nächste Thema sein. Wir kommen zur Weltmeisterschaft in Budapest. Die Kurzbahn-WM in Budapest hat begonnen am vergangenen Dienstag. Heute ist Donnerstag, das heißt, wir sind am dritten Tag der Wettkämpfe inzwischen unterwegs und ich muss einmal, Schande über mein Haupt, gestehen, ich hatte Unrecht in der letzten Woche mit meiner Vermutung, dass die Vorläufe vermutlich nur so mäh werden und man das vielleicht guten Gewissens skippen kann. Denn die Meldelisten für dieses Event in Ungarn sind richtig, richtig voll, richtig, richtig schnell. Es offenbarte sich einiges an Star Power, als sie dann mal veröffentlicht waren. Und ich glaube, seit Melbourne 2022, also seit 2 Jahren, haben wir keinen so hochkarätig besetzten Kurzbahnwettkampf mehr gesehen. Der Weltcup ist inzwischen gut besetzt, aber beileibe nicht in dieser Breite und mit diesem Fokus, den die Sportlerinnen und Sportler dorthin setzen. Das sieht man an vielerlei Front. Es ist ein Noe Ponti, der das total ernst nimmt, eine Gretchen Walsh, eine Kate Douglas und so weiter und so fort, die hier alle überzeugen wollen und ein paar Medaillen einheimsen wollen, Preisgelder für Weltrekorde, für Triples plus WM-Siege gibt es auch nochmal 10.000 Euro extra. Also man kann hier durchaus das ein oder andere verdienen. Und jetzt so nach den Olympischen Spielen, einige ein bisschen Pause gemacht, jetzt wieder voll dabei und sich vorbereitet auf die Kurzbahn-WM, trifft ja auch auf das deutsche Team größtenteils zu, sorgt dafür, dass wenn jetzt ungefähr 2 Jahre keine Wettkämpfe waren auf der Kurzbahn, dass das auf einmal richtig Sprünge macht. Und ich glaube, das erklärt schon einen Großteil der Weltrekordfluten. Außerdem ist in den letzten 2 Jahren auch politisch ja viel passiert und es ist jetzt der erste internationale Wettkampf. Wir müssen kurz drüber reden, wo Athleten aus Belarus, aus Russland wieder startberechtigt sind. Müssen allerdings dafür einige Bedingungen erfüllen. Zum einen starten sie nur als neutrale Athleten. Das sollte man auch ganz klar so benennen. Das ist ein neutraler Athlet, badums. Jede Konnotation zum Thema Russland tut eigentlich nur dem russischen Regime einen Gefallen. Denn am Ende geht es darum, und deswegen finde ich so einen Bann eigentlich auch richtig, auch wenn das harte Einzelschicksale sind, die da dranhängen, das weiß ich, dass ein Staatsregime sich brüstet mit den sportlichen Erfolgen und das als Propaganda zu Propagandazwecken missbraucht, und das gilt es zu unterbinden. Nun ja, Sie sind jetzt hier dabei, können wir nichts gegen tun, nicht meine Entscheidung, nicht eure da draußen. Mussten allerdings nachweisen, dass sie weiterhin im Dopingpool sind, also Dopingkontrollen durchgeführt worden sind. Es wurde auch die politische Gesinnung im weitesten Sinne geprüft. Social Media Posts, welche öffentlichen Äußerungen, wo sind die Sportler, Sportlerinnen aufgetreten. Es darf keine Verbindung zum Militär existieren. Und all das führt dazu, dass unter anderem ein Klement Kolesnikow nicht dabei ist. Dafür zahlreiche andere, eine Evgenia Chikunova ist dabei, eine Ilya Shimanovich, alles Sportlerinnen und Sportler, die das Teilnehmerfeld qualitativ erweitern und auf ein höheres Level heben. Was zu Hause passiert, liegt mit Sicherheit auch nicht in deren Verantwortung. Es ist ein schwieriges, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ist jetzt aber die Konkurrenzsituation, in der sich auch die deutschen Athletinnen und Athleten reinbegeben haben. Und eine der Athletinnen, die seit Jahren, Jahrzehnt ist es noch nicht, aber es könnte langsam auf das, seit Jahren, aber wir benähern uns dem Jahrzehnt und werden das voll machen, aus diesem DSV-Nationalteam nicht mehr wegzudenken ist, das ist Isabel Gose. Sie ist auch aus diversen Finals nicht mehr wegzudenken, unter anderem aus dem 400 Meter Freistil-Finale. Dort ist sie quasi schon traditionell bei dieser Kurzbahn-WM wie auch bei all den anderen internationalen Höhepunkten der letzten Jahre als einzige Europäerin vertreten. Hat vielleicht den Vorteil, dass ich die Englisch-Skills im Locker-Room etwas verbessern, kann ja nicht schaden, aber sie trat an in diesem 400 Freistil-Finale gegen 2 Australierinnen, 2 Amerikanerinnen, 2 Kanadierinnen und eine neutrale Athletin. Und das Ganze ist eine beeindruckende Konstanz, die Isa hier auf die Matte, auf den Startblock, auf die Startbrücke bringt. Und das weiß man häufig viel zu wenig zu schätzen. Frage ins Publikum: Wann war das letzte 400 Meter Freistil-Finale, das international ohne Isabel Gose stattgefunden hat? Diejenigen mit einem Kurzzeitgedächtnis werden sagen, letztes Jahr hier Kurzbahn-EM in Ottopen. Ist richtig, da war sie aber auch gar nicht erst da, klammern wir mal aus. Und dann müssen wir schon sehr, sehr weit zurückblättern. Sie war jetzt hier in Budapest am Start, sie war in Paris bei den Olympischen Spielen im Finale in Doha, Medaille gewonnen, 400 Meter Freistil in Fukuoka, bei den Weltmeisterschaften 23 war sie im Finale, bei der WM in Budapest 22 war sie im Finale auf der langen Bahn, hat bei der EM in Rom 22 die Goldmedaille gewonnen, war bei der WM Abu Dhabi 2021 im Finale, war in Tokio 2021 im Olympiafinale über die 400 Meter Freistil. War also bei den letzten 8 internationalen Ausgaben immer unter den schnellsten 8 über die 400 Meter Freistil. Das ist der absolute Wahnsinn. Schwamm im November 2019 bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften erstmals unter der 4-Minuten-Marke in 3:58,9 Und Bernd Berghahn hatte schon angekündigt, ey, wir haben ordentlich Kraft zugelegt, gab Bundeswehrlehrgang, da sind alle deutlich kräftiger wiedergekommen, als sie hingegangen sind. Und bei den Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt in Dessau schwamm sie im November in 4:03 schon richtig, richtig flott. All das führt in der Konsequenz dazu, dass es einen neuen deutschen Rekord gibt. Die Bestmarke aus 2019 ist passé. In 3:56,84 stoppte die Uhr am Ende für Isa in diesem Finale und da bot die alte Bestmarke also um easy peasy 2 Sekunden und hat sich mal ordentlich nach vorne geschwommen. Das war auch ein richtig, richtig schnelles, gutes, starkes Rennen von ihr, belegt damit Platz 6 in einem wirklich, man kann es eigentlich kaum anders sagen, in einem wirklich irren Finale, das den Fokus von ihr, von allen Randbahnen, die nicht in der Mitte waren, weggenommen hat. Sie liegt die ganze Zeit auf Platz 5, 6 und schlägt am Ende auf der 6. Position an, auf ihrer sicherlich aktuell schwächsten Strecke. Und dann müssen wir einmal kurz nach ganz vorne gucken, denn was dort passiert ist, ist die absolute Wahnsinnsshow. Summer McIntosh on fire. Anders ist es nicht zu beschreiben. Sie liegt teilweise unter 2,5 Sekunden unter dem Weltrekord von Li Bingji, der, glaube ich, jetzt 2 Jahre alt ist, 2022. Attackiert sogar die 3 Minuten 50 Barriere, bleibt in 3:50,25 knapp da drüber und schwimmt von vorne bis hinten ein derartig dominantes Rennen, dass eigentlich kaum mehr Zweifel bestehen dürften, dass sie die dominierende Figur in den kommenden Jahren auf diesen 400 Meter Freistil und was dann noch ist, 400 lang, 200 lang, 200 Delfin, weiß ich alles, sein wird. Platz 2 geht an Lenny Pellister an 3:53,73. Das ist auch nur ganz knapp über dem alten Weltrekord von Li Bingji, war schneller als Ariane Titmos als bei ihrem Ozeanenrekord. Auch mal hier so am Rande erwähnt und Mary-Sophie Harvey in 3:54 auf Platz 3. Also die 400 Freistil haben einen richtigen, richtigen Sprung gemacht und mittendrin Isabel Gose, die auch im zweiten Akt einen Auftritt bekommt, nämlich über die 800 Meter Freistil. Die in Berlin groß gewordene, über Potsdam und Heidelberg nach Magdeburg geschwommene und dort zum Weltniveau gereifte Athletin, gereift, immer ein bisschen komisches Wort, gereifte Athletin, steht jetzt auch über die 800 Meter Freistil im schnellsten Lauf am Nachmittag unter den schnellsten 8 Meldezeiten. Und was ich so beeindruckend finde, ist, dass sie ja ursprünglich eigentlich von den 200, 400 Meter Strecken kommt. Und dann haben sie mit Sicherheit irgendwann in Magdeburg bei all den physiologischen Diagnostiken festgestellt, ey, eigentlich ist es geil, also wir verstehen nicht, warum du 200, 400 Kraul schwimmst, je länger das wird, desto besser. Guck mal hier, Marker da, bla blub, Trainingskonzept, hast du nicht gesehen. Das macht viel mehr Sinn, wenn du dich auf die 800 und 1500 konzentrierst. Gesagt, getan. Denn beim Blick in die Weltspitze war das auch die richtige Entscheidung. Die 200, 400 Kraul haben inzwischen so viel Explosivität, die Isabel vermutlich aus Trainings-Background und rein von der Veranlagung von vornherein nicht hat, dass das alles gut ist, belohnt auch mit einer Olympiamedaille dieses Jahr über die 1500, belohnt mit 3 WM-Medaillen in Doha, alles bestens. Nichtsdestotrotz schwamm sie in 1:56,66 dieses Jahr zur Olympiaqualifikation über die 200 Meter Freistil und ist seit 2017 an Nummer 1 der besten Liste in Deutschland auf der 50 Meter Bahn über die 200 Meter Freistil. 2017 war sie zarte 15 Jahre alt. Da können wir jetzt Kalender müssen wir weit zurückblättern. Also seit 7 Jahren gab es nie jemanden am Jahresende, der schneller war über die 200 Kraul als Isabel Gose. Es wird sich auch dieses Jahr nicht ändern. Und das ist wieder so ein Punkt, wo ich sage, ey, wir nehmen das so für selbstverständlich hin. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist, also mir fehlen ein bisschen die Worte, was da an Konstanz geboten ist, egal wann du Isa ins Wasser wirfst, es läuft eigentlich immer gut, es ist immer schnell, du kannst dich darauf verlassen, dass sie abliefert, dass es hinten raus nochmal schneller wird, vom Vorlauf zum Finale, Steigerung, all diese Sachen. Klar sind da Lernkurven dabei, bittere Niederlagen. Bei der WM in Doha, ich erinnere mich an das Interview im Nachgang, großartige 60 Sekunden mit so einer emotionalen Achterbahnfahrt. Und all diese Erfahrungen waren aber so wichtig, dass sie jetzt hier im schnellsten Lauf über die 800 Meter Freistil auf Bahn 8 auf der Randbahn zum Vize-Weltmeistertitel schwimmen konnte. Und Randbahn betone ich deshalb so sehr, weil alle, die aus dem Schwimmen kommen und selber mal geschwommen sind, wir kennen den Schmerz, wenn man dort auf Bahn 1 oder 8 aufgerufen wird. Nicht nur, dass man dann relativ lange sitzt, bis es dann mal irgendwann losgeht, damit kann man vielleicht noch umgehen, aber du hast einfach taktische Nachteile. Du siehst die Konkurrenz nicht, du kannst das Becken nicht überblicken, du kannst wahnsinnig schlecht reagieren, weil du es erst super spät siehst, wenn irgendwo auf der Mitte was passiert, eine Tempoverschärfung oder ähnliches. Und dann guckst du, also ich weiß das selber von mir so, oder aber ihr kennt das auch da draußen, du guckst ins Meldeergebnis und eigentlich hoffst du bloß, keine Randbahn, bitte nicht, keine Randbahn, bitte nicht. Und es ist schon immer der erste kleine Sieg, wenn man keine Randbahn gekriegt hat. Das ist bäh. Und Isa schwimmt jetzt hier über die 800 Meter, wo Taktik wirklich eine Rolle spielt, von Bahn 8 zur Silbermedaille. Schwimmt einfach ihr Rennen runter in 8:05:42 am Ende ein neuer deutscher Rekord, den sie hier aufgestellt hat, und fährt mit Edelmetall nach Hause. Krönt damit jetzt schon ein absolutes Wahnsinnsjahr mit WM-Silber in Doha, mit Olympia 5 über die 800, Bronze über die 1500, mit Silber jetzt hier bei der Kurzbahn-WM. Ey, das wird ein fröhliches Weihnachtsfest bei Gosis unterm Weihnachtsbaum. Du kannst die Medaillen eigentlich schon fast nicht mehr alle dranhängen, kippt der zu einer Seite um, musst du gleichmäßig verteilen. Für mich hier auch noch spannend, wenn man sich das Rennen anguckt, und das weckt wahnsinnig viel Vorfreude auf die 1500 Meter, wo sie vielleicht tatsächlich im Moment am stärksten unterwegs ist. Auf den letzten 50 Metern ist Isa über eine halbe Sekunde schneller als der komplette Rest des Feldes. Halbe Bahn, 50 Meter, halbe Sekunde aufgeholt. Da ist so viel Power, so viel Trainingsleistung dahinter, um das da so ins Wasser zu bringen. Das ist Chapeau, Hut ab. Aber zwei deutsche Rekorde waren noch nicht das Ende der Fahnenstange, denn es ging noch mehr gute Nachrichten weiter für das DSV-Team. Die Tradition hat ein bisschen Bestand. Der Auftakt ist immer gut für die Schwimmerinnen und Schwimmer aus Deutschland. Der erste Tag ist inzwischen eine absolute Stärke, ein absoluter Kickstart, da wo 2016 in Rio, 2021 in London noch, mein Trainer hätte gesagt, brauner Streifen in der Hose war, boah, bitte lasst uns gut in den Wettkampf reinkommen, dann läuft der Rest auch, und dann verkackten die Deutschen regelmäßig. Das hat sich inzwischen derartig gewandelt, nicht nur über die 400 Freistil mit Isa und Lukas, die da regelmäßig auf den Langbahnwettbewerben für Augenleuchten sorgen, über die Brustschwimmer, die stark sind, sondern jetzt auch hier in Budapest die Damenstaffel über die 4x100 Meter Freistil. Denn das erste Mal seit langem, bei der EM 2022 gab es die letzte 4x100 Freistilstaffel. Davor bei der Kurzbahn WM in Abu Dhabi 2021 gab es auch eine 4x100 Meter Freistilstaffel. Seither kein Auftritt dieser kürzesten Sprintstaffel für die DSV-Frauen gewesen. Bei der EM vor 2 Jahren war Nele Schulze mit dabei. In Abu Dhabi schwamm Isabel Gose noch mit. Jetzt hier die Staffel besetzt mit Nina Jazzi, Nina Holt, Nicole Meyer, Nele Schulze. Es ist quasi das Endteam, wenn man so will. Schwimmt ins Finale, aber nicht nur irgendwie. Das nämlich auch mit deutschem Rekord. In 30:37 bleiben sie 2,9 Sekunden, also fast 3 Sekunden unter der alten Bestmarke aus Hangzhou 2018, die interessanterweise langsamer war als die Langbahn-Bestmarke. Die Langbahn-Bestmarke steht bei 3:31,8, die alte Kurzbahn-Bestmarke 3:33. Eigentlich auch ein wilder Take, aber es ist, wie es ist. 3:30:37, jetzt hier die neue Bestmarke. Und damit, glaube ich, eine Premiere für alle vier. Noch keine von denen hat jemals einen deutschen Rekord gehalten. Jetzt hier als Staffelteam zu viert ist man stärker. Bäm, das Ding nach Hause gebracht. Und was ich so spannend finde, ist einfach, dass alle vier sich über die Jahre hinweg entwickelt haben. Und ich betone es wirklich immer wieder, alle trainieren in Deutschland. Nina Jazzi, Nicole Meyer jetzt in Essen zusammen mit einer Juliana Bokschka können dort ein starkes Kraul Trio bilden, dass ich kontinuierlich nach vorne trainieren und pushen kann. Nina jetzt auch mit EM-Medaillen aus dem Sommer dekoriert. Nina Holt über die DLRG mit viel Schnelligkeit unterwegs, nimmt dort ihre Grundfähigkeiten mit, die für die 100 Meter ganz entscheidend sind. Nicole Meyer hat Wettkampfhärte aus den USA mitgebracht. Nele Schulze aus Berlin inzwischen als seit Jahren fester Bestandteil im DSV-Team, im Staffelquartetten über die 4x100, über die 4x200. Und auch dahinter wird es nicht langweilig. Mit Linda Roth, Angie Köhler, Juliana Bokschka, Lise Seidel haben wir vier weitere Sportlerinnen, die auch alle in Deutschland trainieren, die jünger sind, also mit Roth, Bokschka und Seidel. Angie, müssen wir mal gucken, wie viel Fokus da noch auf den Kraulstrecken liegt bei der Konkurrenz. Aber die auch noch so viel Potenzial haben, das sieht richtig, richtig gut aus für den Blick in die Zukunft. Das macht richtig Bock. Nina Jazzi schwimmt als Startschwimmerin auch noch deutschen Jahrgangsrekord 52,93. Sicherlich eine kleine Wiedergutmachung und die für die DKM und für mich die Bestätigung, unter Druck geht es zu liefern. Erste Weltmeisterschaft direkt als Startschwimmerin rein und dann 200 so schneller als letztes Jahr bei einer ersten Bundesliga, okay. Aber jetzt hier schneller zu schwimmen, als sie das ganze Jahr über geschwommen ist, Hut ab. Nicht zu vergessen auch Nina Holt, Nele Schulze schwimmen beide in 52,07. Nele als Schlussschwimmerin 52,18. Ein absolutes Wahnsinnsrennen, sich in die Nähe des deutschen Rekordes von Britta Steffen. Der steht bei 51,76. Ich weiß, Staffel ja, aber flache 52er Zeiten haben wir auch, glaube ich, sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Und das könnte schon zu Britta Steffens Zeiten zurückreichen. Aber es waren nicht nur die Frauen, die hier für Highlights gesorgt haben. Völlig unter dem Radar geflogen ist die Männerstaffel über die 4x100 Meter Freistil. Und vielleicht tragischerweise dem geschuldet, dass sie auf Platz 9 nach den Vorläufen den Einzug ins Finale denkbar knapp verpasst haben. Es waren nur wenige Zehntel, wo vielleicht auch der ein oder andere noch Potenzial gehabt hätte. Ohne das jetzt zu negativ konnotieren zu wollen. Denn die vier Jungs, die hier ins Wasser gesprungen sind, die vier Männer, Timo Sorgius, Raphael Miroslav, KG Winkler und Martin Wrede, schwimmen in 307 Minuten 40, deutschen Rekord. Und jetzt könnt ihr alle mal einen Marker setzen, you heard it here first, also das ist eure erste Quelle, Social Media ist vielleicht eure zweite Quelle, auch dort stand es schon. Ich habe wirklich Bestenlisten gewälzt, also ich war mir erst unsicher, aber ich dachte so, okay, der DSV hat es auch nicht erwähnt und die haben echt eine gute Statistikabteilung. Philipp, weiß ich nicht, kleine Bücherwurm, wälzt da immer die Ergebnislisten, wirklich, wirklich toll, also sage ich mit dem größten Respekt, haben das auch nicht erwähnt und manchmal rutschen ja so Sachen durch und dann sieht man was und bla bla blub. Ich habe lange zurückgeguckt, auch in den Ergebnislisten, was man so finden konnte irgendwie, musste nicht allzu weit gucken, nur bis ins Jahr 2014, es ging also vorbei, 10 Jahre, damals noch Marco Di Carli, Steffen und Marco Steibler und Philipp Heinz, 309,89, der alte deutsche Rekord, 10 Jahre her. Und jetzt kommen die vier Männer hier, 307,40, 2,5 Sekunden schneller, bam, löst sich in Rauch auf, pff, pulverisiert. Absolut krass. Vor allen Dingen Raphael Miroslav, KG Winkler in 26,24, ähnlich wie die Frauen gerade, nur knappe 3 Zehntel über dem einzeldeutschen Rekord. Es ist der erste WM-Start von Martin Wrede, das auch noch gleich als Startschwimmer, ähnlich wie Nina Jazzi. 47,59 macht auch er einen sehr, sehr ordentlichen Job. Timo Sorgius rutscht als Ersatz für den krank abgereisten Lukas Mertens hier rein. Hat er bestimmt auch nicht auf seiner Bingo-Karte gehabt. 47,33. Tolles Ende für Timo, der hier rechtzeitig offensichtlich fit geworden ist zu den Weltmeisterschaften. Ja, und dann lasst uns gleich mal rüberschwenken von den Staffelwettbewerben zum Einzel. Gucken wir mal, dass wir durchkommen. Von der Staffel ins Einzel. Dort waren 3 Schwimmerinnen und Schwimmer aus den DSV-Riegen am Start. Nina Holt, Nicole Meyer, Raphael Miroslav. Nicole Meyer ist relativ schnell erzählt. Da schien es wirklich zur DKM richtig, richtig fit zu sein. Jetzt gerade nicht ganz so. In der Staffel eine 53,19 geschwommen. Jetzt hier im Einzel 53,79. Damit auf Platz 28. Und packt auch so die typischen 6 Zehntel drauf, die man immer sagt, boah, das bist du in der Staffel schon schneller, weil du halt keine Reaktionszeit hast. Also hast du ungefähr 1 Zehntel Wechselzeit. So, und dann in der Regel ist die Reaktionszeit irgendwas zwischen 6 bis 7 Zehntel. Also bist du im Einzel 6 Zehntel langsamer als in deinem Staffelrennen. Nicole Meyer, perfektes Beispiel. Nina Holt ihrerseits hat eine Bestzeit stehen von 54,23 von den Kurzbahnmeisterschaften letztes Jahr, 2023. Schwimmt als 9. aus den Vorläufen in 52,73 ins Halbfinale. So mal solide 1,5 Sekunden schneller. sagst, okay, ist irgendwas richtig gelaufen im Training das letzte Jahr und denkst dich dann als mehr Scheinwerfer, größere Bühne, mehr Zuschauer, also größerer Spaß. Ab auf Platz 12 in 52,56, nochmal fast 2 Zehntel schneller geschwommen. Und damit dann auch die 5 Zehntel weg von ihrer Staffelzeit. Auf der letzten Bahn sind da tatsächlich noch, wenn man in die Zwischenzeiten reinguckt, Potenziale zu erkennen. Ganz wichtig, positives Framing, ja, es ist kein Defizit, was man dann hat, sondern ein Potenzial, an dem man noch arbeiten kann. Denn mit 13,73 schwimmst du dort die zweitlangsamste Zeit im gesamten Feld und das ist, das finde ich eher untypisch, hätte ich jetzt nicht so erwartet. Es ist, wie es ist. Wenn man vorne einfach so flott ist und am Ende 1,7 Sekunden schneller als seine alte Bestzeit, muss das irgendwo bezahlt werden. Und ich finde diesen Mut gut, von vorne schnell anzugehen, zu gucken, wofür es reicht. Hat für Platz 12 gereicht in der Welt. Herzlichen Glückwunsch. Rafael Miroslav war auf der Männerseite nach der Abmeldung von Lukas Mertens der einzige DSV-Starter und hatte einen echt krassen Vorlauf vor sich, denn neben ihm direkt auf der Bahn 8, glaube ich, war das, schwamm Jordan Crooks, der Typ von den Cayman Islands. Der hat hier über die 100 Meter Freistil im Vorlauf fast einen Weltrekord aufgestellt, war nur knappe 2 Zehntel, glaube ich, über der alten Bestmarke von, über der Bestmarke von Kyle Chalmers. Und wenn du neben so einem Weltrekordversuch schwimmst, dann sieht einfach erstmal alles langsam aus. Außer du bist vielleicht selber der Typ, der den Weltrekord hält, also Kyle Chalmers. Am Ende stoppte die Uhr für Rafael in 46,7 Sekunden, bedeutet Platz 13 und der Weg ins Halbfinale. Und hier wird's jetzt spannend, denn damit war Rafael 4 Zehntel schneller als in Singapur. Und Singapur-Weltcup-Station ist erst knapp einen Monat her. Davor ist er seit 2 Jahren eigentlich keine Kurzbahn mehr geschwommen, dann beim Weltcup Indianapolis an seiner Universität, war ein Heimspiel, muss man dann auch mitmachen. Dort war sein letzter Kurzbahnwettkampf und die 47,12 ist ja jetzt einfach die aktuelle Zeit. Nochmal hier jetzt 4 Zehntel schneller, nicht schlecht. Ab ins Halbfinale für ihn, abends nochmal, Badehose anschnüren, alle Routinen durchspielen, Körper vorbereiten, auf die Startbrücke Atmosphäre einsaugen. Und dann kommt das Startsignal, 4 Bahnen durchhacken, 46,33. Nochmal 4 Zehntel schneller, am Ende wie Nina Holt auf Platz 12 geschwommen. Sehr, sehr gute Renneinteilung. 2x12,1 hinten drauf. Da hat er nochmal ein paar Plätze gut gemacht. Das war wirklich gut anzusehen. Für mich immer noch einer der Punkte, wo er dran arbeiten muss. Gerade über die 200 Meter Freistil muss da noch ein bisschen was passieren. Das war noch nicht so richtig stimmig in meinen Augen. Hier jetzt deutlich besser, auf der Kurzbahn über die 100 Meter Freistil, war damit in dieser Staffeladdition, in dieser Einzelzeit nur 900 langsamer als seine Zeit in der Staffel. Und der deutsche Rekord von Daimler, die 45,91, ist zwar immer noch mal 4 Zehntel weg, aber vielleicht gar nicht mehr so völlig unerreichbar. Die beiden liefern also so richtig, oder Nina und Rafael liefern so richtig ab. Haben sich vielleicht Inspiration geholt von Sven Schwarz und Florian Wellbrock. Die waren am ersten Wettkampftag über die 1500 Meter Freistil Vormittag im Wasser. Sven 14,22,29 führt ihn mal am Ende zu Platz 5 in neuer Bestzeit. Die alte war 3 Jahre alt, 14,26 aus Kasan. Das war, glaube ich, damals auch Junioren-Weltrekord mit seinen 19 Jahren. Jetzt hier nochmal 13 Sekunden schneller in Budapest als zur ersten Bundesliga-DMS in Essen gewesen. Und schwimmt lange, lange quasi im Gleichschritt, fast schon synchron schwimmmäßig mit Florian Wellbrock hier nebeneinander, beide auf den Mittelbahnen im Vorlauf unterwegs, ich glaube 5,6 oder 4,5, irgendwo da war das, dominieren damit den letzten Vorlauf, der am Vormittag im Becken der Duna Arena unterwegs gewesen ist. Und Platz 5 mit Bestzeit für Sven, gibt's wenig zu meckern, tolles Rennen, morgens Badehose geschnürt, den alten Mythos widerlegt, morgens kann man nicht schnell schwimmen, doch kann man schon, hängt ein bisschen von der Motivation ab, haben wir auch mal Untersuchungen uns hier angeguckt, Wissenschaft der Woche und so, das zeigt auch Florian Wellbrock. Ich habe schon gerade gesagt, beide schwimmen, Florian und Sven, quasi im Gleichschritt, so ein bisschen synchron. Aber man sieht, dass Flo sich Zug um Zug, Bahn um Bahn von Sven wegschwimmt, weggleitet. Ich sage bewusst nicht arbeiten, sondern weggleitet, wegschwebt, wegfliegt. Das war der Flo von alten Tagen, oh Gott, das klingt, als wäre er irgendwie Mitte 80. Das war der Flo von früher, der WM-Gold gewann 2019 im Becken, der WM-Gold gewann 2019 im Freiwasser, damit der erste geworden ist, dem das jemals gelungen ist, WM-Gold im Freiwasser, im Becken einzuheimsen. Das ist der Florian Wellbrock, der die Konkurrenz dominiert hat 2021 in Tokio im Freiwasser, der jetzt auch nach den Worten von Bernd Berghahn in Neom beim Freiwasser-Weltcup auch die Konkurrenz das Feld zerstört hat. Also dort gar keine Zweifel hat aufkommen lassen, wer hier der größte Fisch im Teich ist. Und obwohl Florian wirklich eine ziemlich lange Karriere hat, wo er schon viel, viel erlebt hat und in Geschichtsbücher sich eingetragen hat, erlebt er hier jetzt nochmal eine Premiere. Denn er hat dann das Finale von der Tribüne aus verfolgt und quasi von der Tribüne aus seine Silbermedaille, den Vize-Weltmeistertitel, gewonnen. Die Uhr stoppte im Vorlauf nach 14 Minuten, 17 Sekunden und 27 Hundertsteln für Florian Wellbrock. Das ist die drittschnellste Zeit, die er jemals in seiner Karriere geschwommen ist. Und hat dann am Beckenrand auf der Tribüne mitgefiebert, was dort im finalschnellsten Lauf am Nachmittag Ahmed Jawadi ins Wasser bringt, der Tunesier, der in 14 Minuten 16:40 knappe 8 Zehntel am Ende schneller gewesen ist als Flo am Morgen. Weit weg von dem von der Bestzeit, Florian ist ja auch schon mal Weltrekord geschwommen, über diese 1500 Meter Freistil in Abu Dhabi 2021. Und ich stelle jetzt mal eine steile These auf. Dieses Finale, wären die beiden nebeneinander geschwommen, wäre ganz, ganz anders gelaufen. Klar, das soweit ist der Take nicht wahnsinnig emotional und lockt euch jetzt nicht hinterm Ofen vor, ich weiß. Aber es wäre in dem Sinne anders gelaufen, dass Florian ein deutlich anderes und ich behaupte, ein schwächeres Rennen geschwommen wäre. Denn ich lehne mich mal aus dem Fenster, das Ganze ist ja eh ein Event der Konjunktive. Man wird ganz viel darüber reden, oh, was wäre das nur toll gewesen, wenn die beiden nebeneinander und lalala und lalala. War nicht. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob es die Riesenshow gewesen wäre, denn die letzten Male, als Florian wirklich liefern musste, in Anführungsstrichen musste, sind Sportler, die müssen gar nichts, aber liefern musste, wollte, sollte, lief es eher nicht so. Bei Olympia nicht, bei den Weltmeisterschaften nicht, in Fukuoka nicht, nicht, dass ich mich zu fies aus dem Fenster lehne. Das berühmte Hansmann-Zitat, naja, der Erfolg der WM hängt jetzt davon ab, was Florian über die 1500 macht. Florian, Vorlauf ausgeschieden. Da lief es eher nicht so. Und bin ich mir gar nicht so sicher, dass das hier nachmittags im direkten Duell zwischen den beiden so das Riesending geworden wäre. Ich finde das Format eher ziemlich, ziemlich gut. Ich finde das richtig, richtig attraktiv. Denn machen wir uns nichts vor, die Vorläufe über die Langstrecken sind sonst in der Regel maximal unattraktiv. Also ich gucke mir jetzt auch eher ungern drei Vorläufe 1500 Freistil an, wo ich weiß, naja, die ersten acht sind so weit weg vom Rest des Feldes, boah, die mogeln sich jetzt hier so durch und dann schon mal nächsten Tag Nachmittag mal ein bisschen schnell oder noch am selben Tag. Vielleicht gibt's noch Duelle zwischen Platz 8 bis 10, dass da noch irgendwas ist, aber so in der Summe, den großen Spannungsmoment, kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass die das ausgestrahlt hätten. Jetzt auf einmal führt das zu der Situation A, dass die beiden Schnellsten nicht gegeneinander antreten, also morgens schwimmst du so quasi ins Nirvana rein. Und gehst natürlich ganz anders an den Becken ran und sagst so, ich weiß nicht, wie die Nachmittag drauf sind. Ich kenne die Taktik nicht. Ich weiß nicht, wie fit die sind. Ich muss jetzt hier mein Rennen machen und so schnell wie möglich unterwegs sein und die nachmittags mal richtig, richtig unter Druck setzen. Das ist das, was Flo gemacht hat. Es wertet die Vorläufe auf. Es eröffnet taktische Möglichkeiten, genau damit nämlich den Finallauf unter Druck zu setzen. Und das musst du ja tun vormittags. Du musst vormittags richtig schnell sein, um das Finale unter Druck zu setzen. Und im besten Falle zwingt es die Top-Athleten auch dazu, in der Qualifikation schon richtig schnell zu schwimmen, damit sie in den Nachmittagslauf kommen. Aus den verschiedensten Gründen, die da sind. Für mich persönlich, mich hat das Format ehrlich gesagt voll abgeholt. Vormittags zwei Zeitläufe, nachmittags die schnellsten acht und dann unterhalten wir uns nachmittags, was im Vorlauf schon war und so weiter und so fort. Es wertet diese ganze Vorlaufveranstaltung einfach auf. Den Rest der deutschen Starts lasse ich jetzt aus Zeitgründen mal einfach außen vor. Wir müssen noch ein bisschen über die DMSJ reden. Damit setzen wir uns dann nächste Woche auseinander. Aber ein allgemeiner Satz noch oder ein paar Sätze noch zum Thema Weltrekorde und all dieser Weltrekordflut, die da gerade stattfindet. Die gab es auch schon beim ESL-Finale 2021 bei dieser Bubble. Caleb Dressel, wir erinnern uns, großartig, also tolle Show gewesen. Das heißt, wir wissen, das Becken ist sowieso schnell. Wir wissen weiterhin jetzt, dass seit 2 Jahren eigentlich kein Highlight-Kurzbahn-Event mehr stattgefunden hat, seit dem Weltcup 2022 und den Melbourne-Kurzbahn-Weltmeisterschaften. Das heißt, die Schwimmwelt hat sich in den letzten 2 Jahren so krass verändert, dass jetzt die Weltrekorde einfach fallen wie die Fliegen, wie auch immer dann das Sprichwort geht. Vorlauf, Weltrekord. Halbfinale, Weltrekord. Finale, ihr ahnt es kaum, Weltrekord. Alles haben wir gesehen über die 400 Freistil-Frauen, 50 Delfin-Frauen, 50 Delfin-Männer, 200 Lagen-Frauen, 400 Freistil-Frauen, 400 Freistil-Männer, 8 Weltrekorde insgesamt. Da werden auch noch einige dazukommen. 3 davon gab es sogar mit deutscher Beteiligung. Das 400 Freistil-Finale bei den Frauen, 50 Delfin-Finale bei den Männern und das 400 Meter Freistil-Finale bei den Frauen. Also, wenn ihr alleine die deutschen Starts ein bisschen trackt, dann seid ihr schon ganz gut unterwegs auf dem Weltrekord. Train. Ansonsten lohnt es sich echt da mal hinzuschauen, vor allen Dingen, weil viele oder weil man jetzt auch hörte, University of Virginia ist es, glaube ich, mit Todd DeSorbo als Head Coach, die eh schon in den USA den Ruf haben, absolut dominant auf den Kurzstrecken zu sein, haben wohl seit dem Sommer nur auf 25 Meter Bahn trainiert, um eben genau diesen fehlenden 2,5 Metern von Yards zu Kurzbahn Rechnung zu tragen. Das ist vielleicht ein Delfin-Kick mehr und dann passt das genau mit der Wende, um da keine Überraschungen zu erleben. Und das ist das, was wir jetzt gerade auch sehen in dieser Weltrekordflut. Kate Douglas, Gretchen Walsh, die da Weltrekord um Weltrekord brechen, auch integrale Bestandteile von den Staffeln sind. Also es ist wirklich ein interessantes Meeting, das mich persönlich auch echt abholt. Spannende Siegerehrung, Männer, Frauen werden gleichzeitig geehrt. Das Video-Review wird transparent, man sieht, was sich die Referees angucken, da kann viele Sportarten noch von lernen. Toll, also mir macht Spaß, immer 17.30 Uhr die Finals. Wenn ihr keinen Second- oder Third-Screen habt auf Arbeit, dann könnt ihr euch dort auch die Vorläufe ab 9 Uhr angucken. Ansonsten 17.30 Uhr die Finals, eigentlich Pflichttermin. Wir könnten jetzt die Brücke schlagen über die Staffeln-Weltrekorde zu Staffelwettbewerben. Das wäre aber irgendwie eine schlechte Brücke und trotzdem sind wir sie jetzt gegangen. Letztes Wochenende gab es das DMSJ-Bundesfinale in Wuppertal und darüber müssen wir auch noch sprechen und sollten wir dringend tun. Denn es ist eines der Mannschaftshighlight im deutschen Vereinskalender. Volle Tribünen, volle Ränge, Anfeuerung aller Orten. Es ist lärmig, es ist laut, es ist vielleicht ein bisschen stressig, okay. Aber come on, es ist keine Oper, es ist kein Operettenpublikum. Lasst uns Party machen auf den Rängen, lasst uns Freibier verschenken, lasst uns alles mitnehmen, was irgendwie Krach macht und unter Wasser gehört wird. Denn die Sportlerinnen und Sportler haben es sich verdient. Es gibt genug Vereine, die sagen, ey, wir machen diese Reise nur, Grüße gehen raus nach Sachsen, wir machen diese Reise nur, weil es wirklich geil ist, hier zu schwimmen. Das macht richtig Bock. Nicht, weil wir so gerne quer durch die Republik von Leipzig, von Chemnitz, von Magdeburg nach Wuppertal fahren und das so eine super Zugverbindung ist und wir einfach gerne mit der Deutschen Bahn unterwegs sind, sondern weil es wirklich ein tolles, tolles Event ist. Ja, und prinzipiell gibt es bei diesen Staffeln ja 3 Konstellationen. Die erste ist, du hast ein gutes Team und ein Alien noch mit drin, eine Sportlerin, die alles überragt, zum Beispiel die SGS mit Theodor Bücher oder SC Magdeburg mit Alina Bajewitsch. Du hast als zweites ein ganz gutes Team, wo 3 Leute gleich stark sind und denkst, oh, uns fehlt noch einer, um ganz nach oben zu kommen, aber den hast du nicht, stattdessen hast du in jeder Strecke eine Lücke. Hast zum Beispiel einen, der gar keinen Brust kann, hast einen, der bei Delfin immer ein bisschen Schwierigkeiten hat, sich das Rennen einzuteilen. Ärgerlich, musst du damit irgendwie umgehen. Oder du hast sowas ganz, ganz Tolles, wo alle 4 gleich stark sind und dann entweder auf einem sehr hohen Niveau. Das ist der heilige Gral, den du haben willst. Dieses Jahr als Beispiel die C-Jugend der Spandauer oder die A-Jugend weiblich bei den Chemnitzern. Spandauern meine ich die Männer natürlich. Oder 3B, alle gleich stark, aber auf so, naja, Platz 8 bis 12. Dann reicht's nicht für ganz, ganz oben, aber du gehörst ja immer noch mit zu den Besten. Das ist doch gar nicht schlimm, also meine ich jetzt überhaupt nicht böse. Aber das sind so die Konstellationen, die du hast und mit denen musst du taktisch umgehen und das bestmöglichst verkaufen. Und da gab es verschiedene Umsetzungen auch in diesem Jahr wieder, weil man sich vielleicht auch an der Konkurrenz dann orientiert und weiß, ja, okay, die machen das immer, Trainer macht das seit 10 Jahren so, der wird das nicht mehr ändern, aber ich bin wandlungsfähig und deswegen werde ich mich durchsetzen und verändere das ein bisschen. Was ich nie verstehen werde, das habe ich auch wieder ein paar Mal gesehen, ich müsste jetzt lügen, bei welchem Verein das war, aber will auch keinen an die Wand stellen, dieses stumpfe Festhalten an schnellster Sportler am Ende, wenn du drei Schwimmer oder drei Schwimmerinnen hast, die in diesem Feld in der Summe dann nicht konkurrenzfähig sind und auf den letzten schnellsten mit 4 Sekunden Rückstand übergeben. Tue ich mich schwer mit, dass da irgendwie eine Sinnhaftigkeit drin zu sehen, weil ich immer eher Fan davon bin, ey, dann lass die doch so lange wie möglich vorne wegschwimmen. Fang mit einem Schwächeren an, lass dann dein Alien, dein Goldstück, deinen Top-Athleten starten, dann seid ihr erstmal 100 Meter ganz gut im Rennen dabei, dann kommt der Dritte, naja, und der Vierte weiß sowieso, okay, das wird hier ein hartes Ding, aber ich gehe all in, ich bin der Letzte, so, und das kann auch nochmal Kräfte freisetzen. Es war eine historische DMSJ. Zwei Teams wurden direkt am ersten Tag doppelt disqualifiziert und damit von der Wertung ausgeschlossen. Das war quasi die gelb-rote Karte, habe ich erst hingeschrieben und dann habe ich noch in meinen Aufzeichnungen ergänzt mit Fingerspitzengefühl. Denn diese Teams wurden zwar ausgeschlossen und schwammen dann außerhalb der Wertung, aber sie schwammen auch am Sonntag noch mit. Und das wiederum finde ich, oh, da geht mir wirklich das Herz auf. Das finde ich toll, dass da Fünfe gerade sein lassen. Außerhalb der Wertung ist klar, aber es sieht A, 100-mal besser aus als eine leere Bahn. Und es ist B, nimmst du gerade diesen Jüngsten, was ist die D-Jugend für ein Alter, Jahrgang 13, 14, die sind 10, 11. Selbst wenn die 12, 13 sind, nimm denen doch nicht dieses Erlebnis. Was sollen die dann den zweiten Tag in der Halle rumsitzen und die ganze Zeit Trübsal blasen, weil sie nicht mehr schwimmen dürfen? Das ist ja Quatsch. So voll geil, lass sie mitschwimmen, alles tutti. Müssen wir für mich, meinen Augen, überhaupt nicht drüber reden. Kommen wir auch gleich nochmal kurz dazu. Alles überragend, das Team der SSG Leipzig. Nicht nur, dass sie sich mit 8 Mannschaften für dieses Finale qualifiziert haben, damit die meisten überhaupt hatten, waren letztes Jahr dann schon on top of the Medaillenspiegel, haben das dieses Jahr noch ausgebaut, denn 7 dieser 8 Teams holten eine Medaille, 4 davon Gold, 2 Silber, 1 Bronze. Das ist wirklich krass, das ist echt eine Wahnsinnsshow. Diese Dominanz gab es in den letzten 4 Jahren, die ich hier mitschreibe, nicht. Das ist überragend und sorgt sicherlich für feuchte Hände und für glitzernde Augen bei den Trainerinnen und Trainern, die da in den Nachfolgegruppen das Sagen haben und den Hut aufhaben. Generell 16 von 24 Medaillen gehen in den Osten der Republik. Ihr kennt das Spiel, der ist da immer sehr, sehr stark vertreten. Und dann kommen wir zur weiblichen D-Jugend, die so die ganz großen Spannungsmomente um die Medaillen gar nicht so richtig hatte, denn es gewann hier das Team aus Leipzig, gefolgt von den Leipzig, die SG Schöneberg ist Zweiter geworden, oh Gott, die SG Schöneberg ist Zweiter geworden in einem, bis zur Lagenstaffel lagen die nämlich noch mit den Neuköllnern, mit den Neuköllnerinnen quasi gleich auf, bis die Schöneberger in der Lagenstaffel einfach 4 Sekunden schneller waren als die SG Neukölln. Und das war am Ende auch dann so die große Differenz zwischen Silber und Bronze. Da kommen diese 4 Sekunden her, hinten aus der Lagenstaffel. Das macht's ja auch so geil, dass da am Ende in Lagen sich noch einiges bewegen kann. Werden wir gleich später bei den Jungsjahrgängen nochmal kurz drauf kommen. Und dann gibt's schon eine relativ große Lücke, 27 Sekunden, das kann man, glaube ich, zu Recht sagen, zwischen den Neuköllnern auf Platz 3 und den Hofheimern auf Platz 4, die wiederum mit den Dortmundern auf Platz 5 sich um die Holzmedaille gestritten haben. Auch wieder in Lagen der entscheidende Unterschied. Hier waren die Hofheimer nämlich 7 Sekunden schneller als die Dortmunder und am Ende 0,49 Sekunden in Front. Also nur eine knappe halbe Sekunde nach 2 Kilometer Staffelschwimmen. Hier, da sind es 1950, ist auch egal, nach 2 Kilometern Staffelschwimmen. Geile Sache, das macht Spaß und wird sicherlich bei vielen, vielen die Motivation wecken, nächstes Jahr da besser zu sein. Aber sagen wir so, besser abschneiden zu wollen. In der männlichen D-Jugend gab es an der Spitze alles andere als Spannung. Das Team der SSG Leipzig siegt mit fast 35 Sekunden Vorsprung, also so roundabout 7 Sekunden pro Staffel. Das ist unfassbar. 7 Sekunden pro Staffel ist quasi fast eine halbe Bahn. Gewinnen folgerichtig auch über alle Lagen und verteidigen ihren Titel aus dem Vorjahr, den sie dort schon gewinnen konnten. Die Wasserfreunde Spandau werden deutlicher Zweiter, da geht auch nichts nach oben, nichts nach unten, aber der Kampf um Bronze wird richtig, richtig eng. Der entscheidet sich nämlich mit 0,26 Sekunden zugunsten des Berliner TSC, die vor dem ersten FCN Schwimmen anschlagen. Und die spielen so ein bisschen Tennis, das uns immer wieder auffällt, wenn wir ins Protokoll gucken, mit der Rücken- und Bruststaffel. Denn die Mittelfranken gewinnen die Rückenstaffel ganz, ganz deutlich, wohingegen die Berliner die Bruststaffel ganz, ganz deutlich gewinnen. Das gleiche Spiel gab es auch schon zwischen Hofheim und Dortmund bei der weiblichen D-Jugend mit diesem, ey, wir können Brustschwimmen, alles klar, Brustschwimmer können keinen Rücken schwimmen, dafür gewinnen wir die Rückenstaffel. Das gab es ziemlich, ziemlich oft. Ja, das war hier der entscheidende Punkt. Neben dem, dass in der männlichen D-Jugend die Cannstätter das zweite Mal disqualifiziert wurden, und zwar wegen eines Frühstarts beim Rückenschwimmen, und ich glaube, da ist auch eine steile Lernkurve, denn während du bei Delfin Brust und Kraul, stehst ja oben auf dem Block, dort darfst du dich schon bewegen und loslegen, bevor der ankommende Schwimmer angeschlagen hat. Hauptsache, es ist noch ein kleines bisschen zäh an der Startblockkante, wenn unten die Fingerspitzen die Anschlagmatte berühren. Bei Rücken ist das nicht so. Festhalten am Block, bis dein Staffelpartner angeschlagen hat. Bums. Naja, und wenn du da zurzeitig zuckst, dann bist du halt raus. Weiterhin wurden sie dann disqualifiziert im Brustschwimmen, weil es einen Delfin-Kick beim Anschlag gegeben haben soll. Und damit bist du zweimal disqualifiziert und aus der Wertung raus, darfst aber am Sonntag nochmal antreten. Aus den genannten Gründen finde ich das wirklich, wirklich gut. In der weiblichen C-Jugend sieht das Parcours am Ende so aus, dass der Berliner TSC gewinnt vor dem Team aus Leipzig, vor dem Team aus Magdeburg, also ein vergesst es einfach, also ich wollte nicht schon wieder sagen, ein rein ostdeutsches Podest, das ist mir 34 Jahre nach der Wende vielleicht irgendwie auch irgendwann doof. Hier bleibt, denke ich mal, hängen, dass über die Freistilstaffel Nele Rochow vom Berliner TSC als jüngerer Jahrgang in 29,89 die fünftschnellste Zeit des Feldes geschwommen ist. Das finde ich erstaunlich, gerade in diesen jungen Jahren, wo wirklich von Jahr zu Jahr echte Leistungssprünge noch passieren. Und die Berliner treten über die Bruststaffel mit dreimal Jahrgang 2012 an, also auch mit dem jüngeren Jahrgang, und schwimmen mit diesen vier Frauen auf den zweiten Platz, also werden Zweiter in der Bruststaffel, obwohl sie da schon so jung aufgestellt sind. Haben am Ende 3 Sekunden Vorsprung vor dem Team aus Leipzig, die ihrerseits 27 Sekunden vor Magdeburg ins Ziel kommen, die um 2 Sekunden die SSG Samax-Ritter hinter sich lassen. Möchte man jetzt meinen, relativ knapp zwischen Magdeburg und der SSG Samax-Ritter, ja, da sind die Saarländer, aber laufen seit dem Brustschwimmen, seit der Bruststaffel den Magdeburgern hinterher, denn dort waren die Sachsen-Anhalt-Tinerinnen 7 Sekunden schneller als das Team aus dem Saarland, und das ist dann schon eine ganz schöne Hypothek, die man dort mitnimmt. Zwischen dem Berliner TSC und den Leipzigern war es über das ganze Wettkampfgeschehen hinweg durchaus eng, die 3 Sekunden summieren sich einfach stumpf über alle 5 Strecken hinweg auf, mit dem am Ende besseren Ende für die Berliner. Und damit kommen wir zum männlichen C-Jugend und dem antizipierten Duell zwischen Theodor Bücher und Jannis Kube, die beide über die Freistilstrecke gleich mal ihre Hüte, Badekappen, wie auch immer man sagen will, in den Ring werfen. 52,89 für Theodor Bücher, 52,70 vor Jannis Kube. Für Jannis Kube. Damit sind beide solide 6 Sekunden vor dem Rest des Feldes. Es ist schon wirklich immens. Und welche Dominanz die beiden hier im Moment in der C-Jugend haben, zeigt sich dann nochmal über das Delfinschwimmen, wo auch beide als Startschwimmer ins Wasser springen und in 58,84 das Duell wiederum knapp zugunsten von Jannis Kube für den Spandauer ausgeht, der 900. schneller ist als Theodor Bücher, und beide wiederum 8 Sekunden vor dem Rest des Feldes. Generell Jannis im Moment auf einem riesigen Pfad, der nur nach oben zeigt, schwimmt in der Langstaffel als Startschwimmer in 57,72 Sekunden einen neuen deutschen Jahrgangsrekord, aber nicht nur eine Zehntel oder zwei, sondern pulverisiert seine 58,40 um 7 Zehntel. Und dieser Rekord ist erst einen Monat alt von den Berliner Kurzbahnmeisterschaften. Und da können wir auch festhalten, mit der 57,70 macht man richtig, richtig viel richtig. Gute Tauchphase, großartige Tauchphase, das Timing zur Wand stimmt, der Druck stimmt. Das ist natürlich eine Körpergröße, die auch da ist. Er ist damit 5 Sekunden schneller als Tom Budusch aus Leipzig und Moritz Kosch aus Halle. Theodor Bücher seinerseits wird von den Essern in der Delfinstrecke eingesetzt, dort 8 Sekunden schneller als der drittschnellste und 5 Sekunden schneller als der zweitschnellste, der aus Spandau kommt. Und jetzt habe ich so viel über Spandau gesprochen und vorhin auch schon gesagt, dass sie eigentlich nur aus Aliens bestehen, gerade in der C-Jugend. Das schlägt sich auch im Gesamtergebnis wieder. Sie gewinnen mit sage und schreibe 54 Sekunden Vorsprung vor dem Team aus Essen. Und 54, keine Ahnung. Ganz klar, alle 5 Entscheidungen gehen an die Wasserfreunde Spandau. Damit die Titelverteidigung aus dem Vorjahr geglückt. Essen und Leipzig spielen auf Rang 2 und 3 wieder das Brust-Ping-Pong. Essen ist in 7 Sekunden schneller in Rücken und die Leipziger 9 Sekunden schneller in Brust. Und für mich nochmal interessant hier zu erwähnen, dass die SG Essen mit zweimal Jahrgang 2012, also mit dem jüngeren Jahrgang, auf den zweiten Platz schwimmt. Und der jüngere Jahrgang ist auch das Thema bei der weiblichen B-Jugend. Hier wird es jetzt ein bisschen kürzer. In der Summe können wir festhalten, 91 von 160 Starts, also deutlich über die Hälfte, werden vom Jahrgang 2010 ausgeführt. Jahrgang 09, 010 sind hier bei der B-Jugend zusammengefasst und über die Hälfte der Starts gehen an den jüngeren Jahrgang. Das überrascht mich extremst, vor allen Dingen, wenn man dann noch überlegt, dass die SG Bayer mit dem ältesten Team, ich habe es jetzt mal so genannt, am Ende den 8. Platz von 8 Teams belegen. Ansonsten bleibt festzuhalten, Alina Bajewitsch zeigt wieder, welches Talent in ihr steckt, drückt diesen Wettbewerben ihren Stempel auf, schwimmt die Magdeburger oder führt das Magdeburger Team zum Sieg. Das geht nicht ohne die Mannschaft, weiß ich wohl, ist aber in Brust, in Rücken, in Delfin und in Kraul jeweils die schnellste Athletin ihrer Mannschaft. Also in allen 4 Lagen ist sie die schnellste aus diesem Team. Passiert auch nicht so oft, meistens bist du im Rücken, Delfin und Kraul schnell und kannst Brust gar nicht. Fragt mal bei Maja Werner nach. Oder du kannst Brust richtig gut und den Rest, dass du alle 4 Lagen hier die schnellste bist, das ist schon respektabel und beeindruckend. Das passiert nicht so oft. Ja, am Ende des Tages gewinnt in dieser B-Jugend weiblich die Magdeburger, holen den Titel vor dem Team aus München und der Mannschaft aus Dortmund. Damit kommen wir zur Männerseite. Hier gewinnt, ihr ahnt es kaum, das Team der SSG Leipzig mit 10 Sekunden Vorsprung vor dem ersten FCN Schwimmen. So weit, so gut. Das eigentliche Duell und das eigentliche Drama spielte sich im Kampf um Bronze ab. Denn hier war es vor der abschließenden Langstaffel eigentlich relativ eindeutig. Das Team der SG Bayer liegt auf dem 3. Rang, solide 3,5 Sekunden vor der Mannschaft des Hamburger SC. Naja, aber nichts ist in Stein gemeißelt, bevor nicht der letzte Anschlag erfolgt ist oder der Schiedsrichter das Spiel abpfeift, die letzte Hand die Wand berührt hat, denn der Hamburger SC gewinnt diese letzte Lagenstaffel, maßgeblich getragen von Jonas Lischke, der in der Delfin-Teilstrecke in 56,3, 1,5 Sekunden unter seiner bisherigen Bestzeit bleibt. Und das macht dann insgesamt 6 Sekunden Vorsprung der Hamburger vor der SG Bayer in dieser Lagenstaffel. Und wir erinnern uns zurück, der Rückstand betrug nur 3,5 Sekunden. Das heißt, sie liegen auf einmal 2,5 Sekunden vor der SG Bayer und dürfen mit der Bronzemedaille wieder zurück nach Norden in die Hansestadt fahren. Also in den Lagenstaffeln hat sich hier immer noch mal einiges bewegt im Tableau. Des Weiteren wird in dieser männlichen B-Jugend das Münchner Team zweimal disqualifiziert und das erste Mal aus einem ziemlich, ziemlich kuriosen Grund, denn dort kam es vor, dass der zweite Schwimmer einfach nicht gestartet ist. Bums. Der war nicht da. Schwamm der erste Schwimmer, schwamm sein Rennen durch und dann sprang da bei den Münchnern einfach keiner mehr ins Wasser. Ich weiß nicht so genau warum. Ich habe das in Hamburg mal erlebt, da kam von einem der Staffelkameraden von einem anderen Verein, kam der Bus zu spät, hat verschlafen, irgendwas, und dann ist das Team auch reingesprungen, hat einen Krampf vorgetäuscht und ist dann rausgegangen ins Nachschwimmen und alles, so haben die das geregelt. Na gut, hier durfte man dann nachschwimmen und dann gab es aber noch eine zweite Disqualifikation, weil unter Wasser mehr als ein Delfin-Kick beim Brustschwimmen ausgeführt wurde. Ärgerlich, ärgerlich. Ja, das waren dann, also haben wir die beiden Disqualifikationen hier auch einmal erwähnt und erklärt und erläutert. Auch natürlich durften die Münchner dann am nächsten Tag noch weitermachen. Wie gesagt, alles für mich gar kein Thema. Damit kommen wir zur A-Jugend und zu den Ältesten, die eigentlich die schnellsten sein sollten. Und wenn wir aber auf die Frauenergebnisse gucken, dann sehen wir, dass es über die 400 Meter Freistil zwischen der weiblichen B- und der weiblichen A-Jugend eigentlich gar keinen Leistungsunterschied gab. Ähnlich auch über die Bruststrecke war das auch quasi das Gleiche. Das fand ich, also ist mir so bisher nicht klar gewesen und nicht untergekommen. Was ich nochmal zusätzlich beeindruckender finde, dass wir uns überlegen, in der A-Jugend weiblich, ist dann Jahrgang 2007, 2008 dabei, in der B-Jugend weiblich waren so viele aus dem Jahrgang 2010 dabei, also wir reden hier teilweise von 3 Jahren Altersunterschied, die sich am Ende in den Staffelzeiten in quasi nivellieren und überhaupt nicht niederschlagen. Entweder ist der 10er, 9er Jahrgang so unfassbar gut, der 7er, 8er nicht ganz so gut, oder es gibt da einfach schon keinen Leistungsunterschied mehr, aber aus meiner Erfahrung zwischen 17 und 14 Jahren passiert jetzt in der Leistungsentwicklung schon nochmal einiges. Es gewinnt am Ende das Team des SC Chemnitz, die alle 5 Staffeln für sich entscheiden können, insgesamt 17 Sekunden Vorsprung am Ende auf dem Spitzenplatz haben und von oben fröhlich das Podest nach unten runterwinken, nach Leipzig auf dem Silberrang und nach Essen auf dem Bronzerang, die beide, Essen und Leipzig, bis zum Schluss um Silber und Bronze kämpfen. Am Ende gewinnen die Leipziger dieses Duell mit 0,6 Sekunden für sich, obwohl die Essener in der Lagenstaffel nochmal eine halbe Sekunde aufholen. Das sind wirklich kleinste Margins, kleinste Unterschiede, die hier den Ausschlag geben. Und da rede ich vielleicht noch gar nicht von schwimmerischen Sachen, sondern auch von Staffelwechseln, die geübt werden müssen, wo Sicherheit Optimierungspotenzial ist. Und wenn du 5 Staffeln schwimmst mit jeweils 3 Wechseln, dann hast du 15 Wechsel dabei. Verliere jedes Mal eine Zehntel und das summiert sich zu 1,5 Sekunden auf. Hinter den Top 3 auf den 4. Platz gibt es dann schon einen echten Klassenunterschied. 52 Sekunden Rückstand für das Team des Düsseldorfer SC auf Rang 4. Und die Chemnitzer sind für mich ein bisschen anachronistisch, denn sie haben tatsächlich 4 Sportlerinnen immer auf dem Startblock, die alle das gleiche Niveau haben. Da ist keine dabei, die jetzt die anderen so massiv überragt, wie das vielleicht eine Alina oder ein Theodor oder ein Jannis machen bei den anderen Mannschaften, sondern da ist das alles ein Niveau. Auch bei dem Brustschwimmen ist mir das aufgefallen. Das kannst du ja in jeder quasi Reihenfolge machen und beliebig hin und her. Das siehst du nicht, wer da gerade im Wasser ist. Die schwimmen alle eine ähnliche Zeit. Ja, kann man mal so mitnehmen an der Stelle. Und die männliche A-Jugend, die sich hier dann als letztes und schnellstes Team durchs Wasser bewegt. Sieger wird hier das Team aus Leipzig, den Namen haben wir schon öfter gehört heute, mit 5 Sekunden Vorsprung vor den Mannschaften aus Bochum und Essen. Und nach den Vorkämpfen trennten Bochum und Essen ja auch nur wenige Hundertstel. Und da haben sie diesem Duell haben sie standgehalten, denn zwischen den beiden im Kampf um Silber und Bronze lagen am Ende dieser 2 Tage in der Schwimmoper nur 0,02 Sekunden. 2 freaking Hundertstel. Mit dem Vorteil für das Team aus Bochum, die hier die Silbermedaille gewinnen, die Essener fahren mit Bronze nach Hause. Und das ist der, also da macht eine DMSJ richtig, richtig Spaß. Da geht nämlich das Rechnen wirklich los und dann ist es auf einmal nicht mehr egal, wie ich die, also spätestens da ist es wirklich nicht mehr egal. Da zählt jedes aller kleinste Detail über alle 2 Kilometer von allen 4 Schwimmern, die hier schwimmen. Da muss alles sitzen. Für mich auffällig in der 400 Lagenstaffel ist es Mitja Bauer, der für die Leipziger sich etwas näher an den Jahrgangsrekord von Michael Schäfer ranrobbt. War auch die letzte Chance dieses Jahr. 53,16 ist der Rekord. 53,40 schwamm Mitja Bauer hier. Nochmal 900stel schneller als zur DKM. Dieser Unterschied im Rückenschwimmen ist dann auch quasi der Unterschied in den Top 3, denn auf den anderen Positionen sind die restlichen Schwimmer gleich stark. Die Leipziger setzen sich also in dieser Lagenstaffel nur ab, weil sie den besten Rückenschwimmer haben im Dreiervergleich Essen und Bochum. In der Bruststaffel ist es Zubey Biltar vom SV Cannstatt, der die schnellste Zeit schwimmt. In 1:00:31 war er 1,7 Sekunden schneller als noch beim Oberliga-Auftritt der Cannstätter bei der DMS. Scheint also nach seiner Fußverletzung wieder auf einem sehr, sehr guten Weg zu sein. Generell muss man sagen, die Cannstätter schwimmen 3 der 4 schnellsten Zeiten des gesamten Feldes, also aller 32 Schwimmer, kommen aus Cannstatt gewinnen folgerichtig auch hier die Bruststaffel. Und die Essener sind am Ende nur mit 4 Sportlern aus dem Jahrgang 2008 auf den 3. Rang geschwommen. Soweit das Thema DMSJ. Also ich glaube, ihr habt da jetzt ein bisschen was mitgenommen und jeder fühlt sich ein bisschen repräsentiert. Machen wir den Deckel drauf, bevor die Uhr wirklich 90 Minuten zeigt. Kurzer Wettkampfausblick. Klar, die Weihnachtsgala in Braunschweig findet statt. Grüßt das Team. Also wenn ihr dort SG Hamburg West T-Shirts rumlaufen seht, grüßt das Team rund um die Trainer Jule und Hans Werner. Macht gerne mal Fotos und schickt sie mir. In Bochum findet das Xmas Race statt und in Rostock gibt es den ersten inklusiven Hansepokal. Damit bin ich durch mit dem Programmtipp fürs Wochenende. Guckt die Schwimm-WM, macht wirklich Spaß, die deutschen Sportler performen wieder und liefern ab. Es ist wirklich schön zu sehen, dass wir hier regelmäßig Finalteilnahmen beiwohnen können und wenn wir es nicht so unbedingt vielleicht mit den Deutschen halten, sondern international auch etwas breiter aufgestellt sind, dann ist es generell ein wirklich sehr, sehr schnelles Meeting, das dort stattfindet. Zündet 3 Kerzen an am Sonntag, macht euch einen schönen 3. Advent, bleibt gesund, springt selber mal ins Wasser und dann geht es gut in die letzte Folge nächste Woche des Jahres 2024. Für heute war es das erstmal, der Deckel ist drauf. Vielen Dank fürs Zuhören, es war wieder lang. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen geschmunzelt und seid abgeholt. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Das war's für heute. Ciao!